Das bringt uns zum Top 6. Da geht es um die Formulierung eines Comment Letters ans IFRS IC. Stripping cost in the production phase of a service mine. Es gibt einen Entwurf, ein Draft Comment Letter, der uns vorliegt unter 6.1. Und ich würde vorschlagen, Herr Kleimanns, dass Sie uns durch den Comment Letter durchführen und dass wir dann im Einzelnen Anmerkungen haben, wenn wir im Einzelnen Anmerkungen haben, dass wir dann bei den einzelnen Punkten, die Sie aufrufen, dazu diskutieren.
So können wir gerne verfahren. Auf der ersten Seite ist zunächst einmal der Hinweis, was veröffentlicht worden ist, was Gegenstand dieser Stellungnahme ist. In dem zweiten Absatz wird dann ausgeführt, dass das RIC grundsätzlich begrüßt, dass es zu diesem Thema eine Interpretation des Committees gibt. Und in dem dritten Absatz auf der ersten Seite finden Sie dann den wesentlichen Einwand, der vorgebracht wird, dass nämlich diese Trennung zwischen einer Stripping-Campaign auf der einen Seite und den Routine Waste Clearing Activities auf der anderen Seite nicht zielführend ist und dass man deshalb vorschlägt, diese Differenzierung nicht in die endgültige Interpretation zu übernehmen.
Ich habe da eine Anmerkung dazu, dass wir nicht begründen, warum wir davon ausgehen, dass das zu komplex ist. Wir sagen hier und auch hinten in der konkreten Fragestellung, wiederholen wir das eigentlich nur, da ist kein zusätzlicher Punkt enthalten. Wir sagen im Grunde nicht, warum wir es zu komplex halten. Und ich meine, das muss man nicht hier vorne unbedingt, aber dann in der Frage oder in beiden, das ist auch nicht mein Punkt, aber irgendwo müssen wir sagen, warum wir davon ausgehen, dass es zu komplex wird. Das haben wir bis jetzt nicht erläutert. Nicht begründet.
Doch, im Appendix gibt es das auch noch.
Ja, aber da steht auch nicht mehr drin. Das ist Question 1.
Ja.
Und da steht auch letztlich nur drin, dass da halt ein few preparers sind, fine, who have shared their concerns with us, that the proposed distinction will be too complex for practical application. Das ist es. Also ich meine, da muss etwas Fleisch hinein, warum es denn wirklich zu komplex ist.
Ich glaube, die Komplexität ist sicherlich der eine Punkt. Der andere, der vielleicht aber gar nicht so deutlich hier rauskommt, ist der, dass diese Abgrenzung, so wie sie in der Textziffer 4 von dem Interpretationsentwurf ausgeführt ist, wo also verwiesen wird auf einen systematischen Prozess, der in einer etwas aggressiveren Form, so wörtlich in dem Entwurf drinsteht, dass das in der Praxis einfach sehr schwierig umzusetzen ist und schwierig hat dann auch was zu tun mit ermessensbehaftet. Würde das reichen oder würde das helfen?
Ja, ich glaube, der Punkt ist, dass diese Unterscheidung nicht wirklich trennscharf ist und nicht das Problem löst. Man versucht hier verschiedene Arten von Sachverhalten zu trennen, beschreibt zwei Kategorien, kann damit aber, glaube ich, nicht wirklich Sachverhaltsgestaltung und Gestaltung ausschließen. Und dann muss man sich fragen, helfen diese Kriterien wirklich? Oder verschiebt man das Problem nicht nur an eine andere Stelle?
Aber dann müssen wir auf das too complex in der Argumentation verzichten und das andere herausstellen, was ja auch ausreichend ist als Argument.
Ja, aber das ist was anderes, wenn ich sage, das ist keine trennscharfe Abgrenzung, ja, aber das ist was anderes als komplex.
Vielleicht können wir beides beibehalten. Ich glaube auch, also der Punkt ist Trennschärfe. Es kommt darauf an, wenn wir hinten diese schönen Beispiele sehen, dann wird ja danach unterschieden, was ist eigentlich Routine und was ist diese Specific Campaign. Man stellt da ja auf diesen Specific Section of an Ore ab, wo wir auch nochmal darauf eingehen und sagen, bei Surface Mining kann ich das eigentlich gar nicht so genau abstimmen. Und ich glaube, das ist genau das Unterscheidungsproblem. Diese Specific Section of an Ore, wie definiere ich das? Und danach definiert sich dann dieser Unterschied Routine und Specific Campaign. Also das Unterscheidungskriterium ist ein Problem. Die Komplexität kommt natürlich dadurch rein, dass ich dann für unterschiedliche Arten der Abraumbeseitigung unterschiedliche Bilanzierungsregeln habe. Nämlich einmal für die Campaign ein Ansatz und eine Verteilung über Unit of Production oder Unit, ich weiß nicht genau, wie die Methode jetzt, ich glaube Unit of Production, ne, wie ich das erteile. Und das andere ist ja sofortige Erfassung im Aufwand. Und dadurch habe ich natürlich eigentlich für, ich sage jetzt mal, ein und dieselbe Tätigkeit, nämlich Dreck wegzuräumen, ja, unterschiedliche Bilanzierungsmethoden. Und da kommt auch eine gewisse Komplexität dann mit herein, indem ich eben halt, eigentlich mache ich ja eine Ausnahme von der normalen Bilanzierung. Das war ja auch letztendlich das Ziel des Committees, wo man gesagt hat, wir machen mal eine Ausnahme für Routine-Stripping-Cost, wollen wir nicht, dass ihr es aktiviert und verteilt, sondern könnt ihr direkt den Aufwand nehmen. Man wollte dadurch eigentlich eine Vereinfachung schaffen, aber ich glaube, dass man das eigentlich nicht erreicht hat. Man hat einmal das Problem der Trennschärfe, aber andererseits auch dann zwei verschiedene Modelle der Bilanzierung für, sage jetzt mal, ein und dieselbe Tätigkeit, weil ich sie nicht trennscharf unterscheiden kann. Deswegen ist es für mich eigentlich ein und dasselbe. Die Tätigkeit Routine, Stripping und Specific Containing.
Ich hätte jetzt eigentlich, aber ich stimme zu, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass die Bilanzierung, da aktiviere ich ja was für die Campaign, ne? Dass das von verschiedenen Preparern gewünscht wurde. Dass ich halt, ne? Dass ich das nicht einfach in den Aufwand tue, weil es sich halt eben auf eine spätere, auch zeitverzögerte Ausbeutung dann im Grunde schon im Aufwand habe. Ist das nicht der Punkt gewesen?
Nein, also es gab unterschiedlichste Anwendungen, sonst hätten wir das Ding ja auch nicht auf die Agenda genommen. Viele nehmen es direkt in Aufwand. Das glaube ich auch länderspezifisch. Ich kann mir jetzt nicht mehr erinnern, wer was da im Einzelnen macht. Dann gab es aber auch welche, die haben es aktiviert, haben es linear abgeschrieben, nicht so wie es hier vorgeschlagen wird. Dann gab es manche, die haben es so als Teil der Inventories, als Vorräte angesehen. Also es war jetzt nicht so, dass die Mehrheit, so habe ich es zumindest verstanden, gesagt hat, wir wollen unbedingt das Ganze jetzt aktivieren. Sondern das IFRIC hat sich hingesetzt, hat gesagt, ja, es gibt unterschiedliche Regeln. Was glauben wir, ist die richtige? Und haben uns dann darauf, also zum Beispiel US GAAP geht anders vor, als das hier gemacht wird.
Weil wir kriegen ja auch in Deutschland die Diskussion, es gibt die Aufwandsrückstellungen nicht mehr nach Billmock. Das heißt, da, wo wir keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung haben, sind wir unmittelbar im Aufwand drin und tun uns dann sehr schwer, das zu verteilen. Weil auf den Vermögensgegenstand aktivieren können wir es hier in Deutschland nicht, typischerweise. Ja, insofern...
Stimmen Sie dann dem Vorschlag zu, dass diese beiden Argumente, wie gerade ausgeführt, eingefügt werden in den Anhang und in dem Main Body of the Letter sozusagen verwiesen wird auf die beiden Details
in der Begründung? Also da bin ich von der Vorgehensweise nicht so ganz einverstanden. Einfach deswegen, weil man immer davon ausgehen muss, dass solche Comment Letters nur der Cover Letter gelesen wird. Das heißt, für die wesentlichen Dinge sollte das drinstehen, was wir Ihnen sagen, auch die Begründung. Nach der Diskussion, wie ich jetzt verstanden habe, dreht sich so etwas mehr zu der Abgrenzungsproblematik, dass ich also im Grunde den Teufel mit dem Belzebub irgendwo ausbetreibe. Und ich würde auch die Argumente in einem zusammenfassen, hinsichtlich der Abgrenzung. Also wenn ich jetzt mal auf Question 1 gleich gehen darf, da würde ich auch das mit dieser specific section of the ore, das würde ich auch da gleich hinzufügen, nicht hinten noch so ein bisschen getrennt, sondern wir sagen, alles, wo die Abgrenzungsprobleme herkommen, und dass das dann zusammengefasst auch zu Komplexitäten führt, ja, das finde ich so zusammengefasst, passt dann und ist dann damit auch begründet. Das muss schon geschrieben werden, warum wir auch die Abgrenzung für falsch halten. Und dann würde ich das vorne zusammengefasst mit Fokus auf Abgrenzung machen. Und dann können Sie auch gerne verweisen. Aber so ein bisschen nur ein Verweis vorne, wir halten das für ganz wichtig, aber dann guck bitte hinten rein, das finde ich nicht ganz so gut. Und das machen wir auch üblicherweise beim DSR nicht. Wenn was wichtig ist, und das ist ja der wichtigste Punkt der Ablehnung, dann sollte der im Coverletter auch drin sein.
Wir sind jetzt bei Q1. Ein Punkt noch, den ich kurz zur Diskussion stellen möchte. Wir in dem vorletzten Abschnitt sagen wir als Alternative, sagen wir, wir sollen das nicht weiter vor. Ich meine, das ist natürlich selbstverständlich, wenn wir das abhängen. Deswegen, um noch ein bisschen mehr Informationen mit reinzubringen, könnte man natürlich vorschlagen und sagen, man sollte das eine Modell, das vorgeschlagen ist für die Stripping Cost, die Stripping Campaign, generell dann eben halt auf alle Beseitigung von Erde und so weiter anwenden. Also wir müssen ja irgendwo auch sagen, was wollen wir dann, die Unterscheidung. Und wenn wir sagen, diese Unterscheidung finden wir eigentlich hinderlich, war gut gemeint, man wollte es vereinfachen, glauben wir aus den Gründen aber nicht. wir sind eher der Meinung, dass man das allgemeine Modell, das hier vorgeschlagen wird, eben halt auf alle Arten der Abraumbeseitigung anwenden sollte.
Was ist jetzt das allgemeine Modell?
Das ist in Aufwand. Nein, das Tripping Campaign ist, das Ganze als Teil des Assets zu aktivieren und abzuschreiben über die Unit of Production. Das ist das Grundmodell. Die Routine, das ist ja das, worum es hier geht. Es geht um die Stripping Campaign. Ja. Es geht nicht um die Routine Stripping Cost, die als Ausnahme eigentlich gesehen worden sind, um zu sagen, hier wollen wir es euch einfacher machen. Also das allgemeine Modell ist aktivieren, abschreiben über die Unit of Production.
Ja, aber da dreht sich ja auch dieser kleine Entwurf so ein bisschen im Kreis. Ich meine jetzt nicht den Comet Letter, sondern den Standard-Entwurf. Es wird ja am Anfang rausgestellt, üblicherweise wird aktiviert. Dann gibt es aber auch routinemäßige Abfallbeseitigung, für die dann eben eine unmittelbare Aufwandswirksamkeit in Betracht kommen kann. Und dann wird diese merkwürdige Abgrenzung und Definition der Campaign eingeführt. Also mir hätte nichts gefehlt, wenn dieser Begriff nicht eingeführt worden wäre. Wenn man einfach sagt, grundsätzlich wird aktiviert, nur im Ausnahmefall oder nicht Ausnahmefall ist egal, in dem Fall, wo es eine absolute Routine innerhalb des Produktionsprozesses ist, mit Abfall umzugehen, kann es unmittelbar aufwandswirksam werden, Punkt. Und dann brauche ich diese ganze Definition und Begriffsunterscheidung nicht.
Okay, aber ich bin jetzt, muss ich sagen, ein bisschen verwundert. Ich dachte, die grundlegende Behandlung sei so, wie es kommt, in Aufwand. Ja, aber das würde ich für vernünftig halten, weil jetzt kommen wir in Probleme rein.
Entschuldigung, sei sich zu.
Ciao. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Braunkohleabbau, und ich bin jetzt an die erste Schicht reingekommen, da ist immer noch Abfall dabei. Es ist ja nicht nur Braunkohle, es ist irgendwas dabei. Dann finde ich, ist das doch eine schwierige Methode, das zu aktivieren und dann abzuschreiben. Also ich hätte jetzt gedacht, das generelle Modell ist in Aufwand.
Aber so wie Sie es gerade beschrieben haben, würde ich das verstehen, dass bei dem Abbau des Rohstoffs auch Abfall anfällt. Und der soll natürlich nicht aktiviert werden, sondern hier geht es
die Kosten.
Um Waste Material. Ja. Oder die Beseitigung von Waste Material, das entsteht, um überhaupt an den Rohstoffvorrat erstmal ranzukommen. Und da geht es
drum. Ja, ich trotzdem eine Trennung zu dem anderen machen, verstehe ich nicht. Ich dachte, auch so wie ich es gelesen habe, sorry, wir würden das jetzt ganz eliminieren und einfach sagen, auch nach Diskussion eben noch, alles geht in Aufwand so, wie es anfällt.
Ich sage, eine sehr akademische Diskussion, ob ich das jetzt so formuliere, dass ich sage, grundsätzlich wird alles aktiviert, es sei denn, es ist Routine-Stripping-Cost, oder ob ich sage, es wird grundsätzlich alles im Aufwand verbucht, es sei denn, es handelt sich um Kosten der Stripping-Campaign. Das Argument, was hier gebracht worden ist, und ich vermute, das wird ja auch aus den Kommentarbriefen entsprechend herausdestilliert worden sein, ist, dass es offensichtlich geologische Lagerungen gibt, die diese klare Trennung zwischen, ich sag mal, der Erschließung und dem Abraum und dem Abbau des eigentlichen, ich sag mal, Zielmaterials, ja, dass das im Zweifel nicht so sauber darstellbar ist. Es wäre die Frage vor dem Hintergrund, was würden wir denn in dem Fall sagen? Ist es dann alles Aufwand?
Was passiert denn in der Praxis? Der Abraum wird in Form von einer Halde zwischengelagert und wenn das erschöpft ist, wird wieder zum Auffüllen benutzt.
Ja, wobei hier das Modell ist ja, dass die Kosten des Auffüllens, also wenn ich das Modell unterstelle, was Sie im Kopf haben, also ich habe eine sehr klare Trennung zwischen dem Erz oder der Mineralie, die ich gewinnen will und dem, was ich nicht nutzen kann, also zunächst beiseite räumen muss, dann habe ich ja auch in der ersten Phase, in dem Modell, unter Verbindung hier der Standards über Asset Retirement bzw. Remediation Cost und so weiter, habe ich ja das Aktivierungsmodell. Ich würde also auf die direkten Kosten der des Abraumgewinns oder Abräumens noch die antizipierten Kosten der späteren Wiederherstellung drauf aktivieren. Aber beides hängt natürlich dran, dass ich rein physikalisch die Trennung vornehmen kann. Und hier ist offensichtlich doch von irgendwem gesagt worden, es gibt geologische Formationen, in denen ist die Trennung nicht möglich. Da fange ich an, habe mit dem ersten Kubikmeter, den ich fördere, schon das Zielmaterial, vielleicht in einer geringeren Konzentration. Und auch mit dem letzten Kubikmeter habe ich auch Abraum. Und ich habe keine klare Trennung zwischen der Phase, wo ich im Wesentlichen abräume, um an mein Objekt der Begierde ranzubekommen, und der Phase, wo ich dann aus dem gedachten Vollen schöpfe. Weil das Volle ist eben mit dem Abraum durchmischt. So, da wäre die schlichte Frage, was würden wir denn als Accounting-Modell in dem Fall empfehlen? Alles aktivieren? Wohl eher nicht. Vermutlich würde doch dann gelten müssen, es ist von Stunde 1 an Aufwand.
Also vielleicht machen wir es mal einfach und gucken mal hin. Ich weiß nicht, ob jeder den Entwurf dabei hat. Also man kann es am besten an dem Exempel hinten auf Seite 11 sich ansehen. Da sieht man ja mal die Unterscheidung. Und wichtig ist auf der rechten Seite diese Reporting Period. Also, ich bin im ersten Jahr und da fällt Abraumbeseitigung C an. Die brauche ich, um in der nächsten Periode D abzubauen. Also ich habe eine Abraumbeseitigung in 1, um in 2 an D ranzukommen. Das ist Stripping Campaign. Das wird aktiviert und wird dann, wenn ich D abbaue, in den Aufwand genommen. Also erstmal auch wieder aktiviert, wenn ich es nicht verkaufe. D, dann ist Inventory und dann, wenn es weggeht. Ja. A sind die Routine Stripping Costs. Das sind also alle die Abraumbeseitigungen, die im selben Jahr anfallen, indem ich auch in dem Falle B abbaue. Und da sagt man, die nehme ich sofort in Aufwand. Das ist der Vorschlag. Der andere Teil, den wir jetzt haben, wenn ich das B vermischt ist mit A oder so, das ist...
Oder D mit C und E, ja.
Ja, so. Ja. Aber das ist die Unterscheidung. Da hat man gesagt, okay, A wird jetzt nicht aktiviert und abgeschrieben. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum nicht? Weil ich kann dasselbe Modell anwenden. Ich würde es dann erstmal aktivieren, aber im selben Jahr natürlich, weil ich B als Inventories zeige, mit als Kosten der Inventories nehme. Ich sehe keinen Unterschied. Warum wird dieses allgemeine Modell erstmal Aktivierung und dann Einbezug über Abschreibungen in die Inventory-Kosten, danach sind es dann Materialaufwand, Cost of Goods Sold. Kann ich ja auch auf A anwenden. Komme ich zum selben Ergebnis. Und da, das ist so der Grundgedanke gewesen. Aber die Idee des Committees war natürlich, das muss man natürlich auch sagen, zu sagen, also Aktivierung, Unit of Production ist alles ein bisschen schwierig und so weiter. Für die Dinge, die im selben Zeitraum anfallen, Abbaubeseitigung, für den Teil, den ihr dann auch abbaut, das geht sofort in den Aufwand. Das Problem, das ich hier nur habe, ist halt diese Unterscheidung in B. Ich meine, man kann so eine Zeichnung, die ist schnell gemacht, ja. Wie wollen Sie B, D und F unterscheiden? Ja. Eigentlich ist es eine Unterscheidung nach Reporting Periods. Man müsste eigentlich hingehen und sagen, all das, was ihr in einer Reporting Period als Abraum wegräumen müsst, um an Erz zu kommen oder Braunkohle zu kommen, die ihr im selben Jahr abbaut, geht in den Aufwand. Also das ist die Idee. Wenn wir der Meinung sind, das ist sinnvoll, können wir das auch... Also es gibt Pros und Cons.
Ich würde ehrlich gesagt von der anderen Seite rangehen, Heinz, entschuldige die etwas akademische Betrachtung. Ich würde mich mal fragen, was fallen eigentlich für Zahlungen an? Oder was fällt für einen Aufwand an über so ein Bergbauprojekt? Und wenn ich mir mal das vorstelle, dass ich 5 Jahre da aus irgendeinem Loch irgendwas herausholen möchte, einigermaßen gleichmäßig, vielleicht auch einigermaßen vermischt, noch mit Dreck drin. Ich habe aber zu Beginn dieser ganzen Veranstaltung erhebliche Auszahlung oder Aufwand dafür, dass ich überhaupt erstmal an die Bodenschätze rankomme. Und ich habe am Ende dieser 5 Jahre nochmal erheblichen Aufwand, um das Loch wieder zuzumachen. Wenn ich jetzt alles normal aufwandswirksam lassen würde, dann hätte ich im ersten und im fünften Jahr so einen Aufwandspeak. Die Erträge hätte ich in Jahr 1 bis 4 oder je nachdem, wie ich jetzt rechne. Und da ist, denke ich, für diese etwas spektakuläreren Auszahlungen, Aufwendungen, die Idee naheliegend, das zu aktivieren und über die Zeit der Ertragsgenerierung zu verteilen. Also ich würde das nicht unbedingt an der physikalischen Größe festmachen, sondern an der Frage, was habe ich dort eigentlich für Zahlungen möglicherweise. Ja? Und das wäre für mich auch die Trennung zwischen der Campaign und dem Routinemäßigen, wenn es routinemäßig einigermaßen gleichmäßig ist, irgendwo was mit den Erträgen zu tun hat, dann würde ich diesen Weg über die Aktivierung nicht gehen. Aber in dem Moment, wo das, was ich da an Auszahlungen habe, von dem recht stark getrennt ist, was ich an Ertrags, Realisierung sehe, dann macht es Sinn, das zu aktivieren und zu verteilen.
Ja, aber das entspricht natürlich nicht dem, was man üblicherweise machen würde, denn das hieße ja, dass ich beispielsweise bei Ingangsetzung irgendeiner Industrieanlage zunächst mal auch alles aktivieren würde. Ich denke, der Einwand, der hier auch gemacht worden ist, scheint mir nicht unberechtigt zu sein. Stellen wir uns mal vor, in dem Bild würde man eben nicht diese Linse so deutlich trennen können von dem, was drumherum liegt. Nehmen wir mal an, es ist eine, ich sag mal, ein Sandkies oder ein Sandtongemisch. Ja, ich weiß, den einen von den beiden Komponenten kann ich nicht oder nur, also unterstellen wir mal vereinfachend, ich kann eine Komponente überhaupt nicht verwenden. Nehmen wir mal an, ich könnte den Sand nicht verwenden. Um an den Ton dran zu kommen, muss ich den Sand aber auch fördern und die Durchmischung ist homogen. Dann ist völlig klar, in dem Moment, wo ich den ersten Spatenstich mache, mache ich den zunächst mal, um in der Periode mein Zielprodukt zu gewinnen. Es dient aber auch gleichzeitig dazu, um natürlich an die darunterliegenden Schichten dran zu kommen. Also diese Grundannahme, ich kann Abraum und Zielmaterial trennen, die ja Voraussetzung dafür ist, dass ich Stripping Campaign und Routine Cost trennen kann, die scheint es in bestimmten Lagerungsfällen nicht zu geben. Das liegt daran, oder das führt eben dazu, dass offensichtlich das Accounting-Modell hier entwickelt worden ist für möglicherweise Erz- oder Kohleminen, wo das in der Regel aus geologischen Gründen durchaus trennbar ist. So, jetzt haben wir in Deutschland oder in Zentraleuropa wahrscheinlich andere Mineralgewinnungsprozesse, bei denen das leider nicht so schön geordnet ist. Und was sagen wir den Leuten jetzt?
Ja, Heinz, aber hier kommt die Idee von der anderen Seite. Wir diskutieren nicht darüber, wann aktiviert werden darf, sondern diese Aktivierung von etwas spektakuläreren Ausgaben, die ist in IAS 16 drin. Generalüberholung, Abraumbeseitigung und so weiter. Und hier geht es nach meiner Wahrnehmung um eine Ausnahme von diesem Grundsatz, dass man sagt, in dem Moment, wo wir diese Abraumbeseitigung im kleinen, routinemäßigen Produktionsprozess drin haben, macht eine Aktivierung keinen Sinn und dann soll es unmittelbar aufwandswirksam werden. Das heißt, über den Grundsatz diskutieren wir eigentlich gar nicht. Den haben wir im 16er ohnehin verankert.
Aber es zeigt sich doch auch in der Diskussion, dass das vermutlich, wir sind alle nicht so die Experten für Bergbau, dass das vermutlich ziemlich Trennungsprobleme geben wird, wenn wir diese Ausnahme dann einführen für die Routinekosten. Also das andere vom Grundsatz her wollen wir vielleicht nicht diskutieren. Ich meine, niemand hat Anlaufkosten am Anfang gerne und hat dann hinterher die Erträge. Aber dass man dann, wie Herr Hense auch sagt, dann alle Anlaufkosten erstmal sicherheitshalber aktiviert, damit man sie erstmal nicht sieht und erst wenn Erträge anfallen, sie dann so nach und nach einarbeitet, das ist in gewisser Weise nach IAS 16 möglich und dabei sollte man auch bleiben. Das gilt dann auch hierfür. Aber dann noch solche Ausnahmen zuzulassen, das ist doch dann sehr schwierig. Dann muss man wirklich dahergehen und sagen, ich habe so eine Stripping-Campaign und das wird alles aktiviert. Egal, ob es in Periode 1, 2, 3 oder 4 ist. Und in Periode 5 wird das Loch wieder zugeschüttet.
Ja, aber nochmal, also wir reden ja darüber, wann etwas nicht aktiviert wird. Aktivierung ist erstmal der Grundsatz. Und,
bei dem würde ich bleiben.
Genau, und so wie ich das verstehe, geht es eben um den Fall, wo Ausgaben, die man nach diesem Grundsatz aktivieren würde, so regelmäßig anfallen, dass diese Aktivierung eigentlich keinen Sinn macht. Und dann wird über die Hintertür wird diese merkwürdige Definition von Campaign eingeführt, die aus meiner Sicht überhaupt nicht erforderlich ist, sondern ich würde einfach sagen, in dem Moment, wo derartige Aufwendungen so regelmäßig im Produktionsprozess anfallen, dass sie zum Beispiel dem Muster der Erträge entsprechen, weitestgehend entsprechen, können sie unmittelbar in Aufwand genommen werden. Fertig.
Wie praktisch.
Aber sorry, jetzt kommen wir hier mit einem, also ich finde die Idee ja interessant. Nein, auch interesting. Nur, ich meine, wir können es nicht mit Matching Principle irgendwie begründen. Also im Endeffekt können wir es nur damit begründen und sagen, ist hier ein Vermögenswert entstanden, der mir einen Nutzen in späteren Perioden bringt. Und ich bringe es jetzt vielleicht nochmal, haben wir jetzt nochmal überlegt, vielleicht kann man das, was das Committee hier wollte, was wir, glaube ich, auch insgesamt für sinnvoll erachten, dass wir sagen, es gibt gewisse Vorlaufarbeiten, die in späteren Perioden zu Nutzen führen, dass die aktiviert werden, aber der laufende Aufwand nicht. Und dass wir das unter ein Modell bringen, kann man das nicht, kommt es nochmal auf das Beispiel hinten, also der andere Punkt gehe ich gleich nochmal drauf ein mit den Ölsanden und so weiter, das war, glaube ich, ist nicht Teil des Scopes hier, aber das müsste man vielleicht nochmal klarer machen. Könnte man nicht einfach vorgehen und sagen, wenn ich mir das Beispiel nochmal ansehe, dann würde ich sagen, ja, der Grundsatz ist Aktivierung, wenn die Voraussetzungen eines Assets erfüllt sind, das wird ja auch in dem Exposure darauf dargestellt, was ist eigentlich ein Asset? Und eine der Voraussetzungen für Aktivierung eines Assets ist, dass es in späteren Perioden zu Nutzen führt. Das heißt, wenn ich wieder mal auf mein Bild gehe, in der Reporting Period 1 ist das, was ich unter A, also die Abraumbeseitigung A, die ich brauche, um in A in der ersten Periode auch B abzubauen, ist kein Vermögenswert, weil das, was ich da schaffe, nämlich der Nutzen ist ja, ich komme an B ran, keinen Nutzen stiftet, den ich in späteren Perioden brauche. Das ist nur C. Also das, was ich in der Periode 1 abbaue, was C ist, das ist etwas, was mir Nutzen bringt in der Periode 2 in dem Beispiel hier und ist dementsprechend auch dann nur zu aktivieren. Dass man also die Unterscheidung eher über diesen Zeitraum macht und sagt, Teil eines Assets ist eben halt auch, dass er in späteren Perioden zu Nutzen führt. Und dass wir dementsprechend vorgehen und sagen, dementsprechend wäre dann in dem Beispiel C zu aktivieren. A ist eigentlich das, was in derselben Periode schon wieder verarbeitet wird, was ich auch brauche, um B zu heben aus dem Boden, wird dementsprechend dann auch nicht aktiviert. Sondern ist halt Aufwand in dem
Leben. Also nur zum Verständnis. Der Teil, der nicht hier ganz oben mit Buchstaben bezeichnet ist, sondern wo drin steht Waste Removed in Development Phase, der wäre dann aber auch zu aktivieren.
Da geht es aber
das
nicht.
Ist vor der Reporting Period 1.
Korrekt, aber darum geht es nicht in dem Draft, denn da geht es nur um die Production Phase. Und das ist Development Phase und da gibt es anscheinend keine Diversity in Practice. Das wird wohl in der Praxis überall aktiviert.
Und ich sehe nur, wenn wir über einen Vermögensgegenstand sprechen, es gibt ja auch genügend Vermögensgegenstände, die in der gleichen Periode Nutzen stiften. Hier quasi schwingt mit, dass B dann auch in der Periode verbraucht wird oder weiterverkauft wird. Wenn B nur auf ein Zwischenlager kommt, würde ich A mit aktivieren.
Es ist, deswegen ist es hier ein bisschen unsauber, was Expense ist. Eigentlich habe ich zwei Phasen. Nehmen wir an, das Intangible C, das ist das Intangible. Das würde ich ja erstmal, wäre ja dann in Periode 2, die Abschreibung wäre ein Teil der Herstellungskosten von D, dem Inventory, würde erstmal aktiviert und würde dann erst bei Veräußerung in den Aufwand genommen, die Herstellungskosten. Das wird nicht sauber getrennt.
Ja, also das sehe ich genauso. Also C müsste dann auf D aktiviert werden, aber im Prinzip müsste A auch auf B, wenn also B nicht in der gleichen Periode dann auch einen Abnehmer findet.
Ja, aber die Frage setzt ja vorher an, nämlich aktiviere ich das auf die Mine oder auf das gesamte Abbaufeld. Ja, und deswegen wäre ich ein bisschen zurückhaltend, jetzt mit Asset oder nicht Asset zu argumentieren, weil die Frage beispielsweise, ob Generalüberholung und Abraumbeseitigung allgemein aktiviert werden können, nach 16 eigentlich nicht am Asset ansetzt, sondern an der Frage, was ist Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Ja, also Asset ist die Mine, ist das Grundstück, was auch immer. Und Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten sind dann auch Generalüberholung, Abraumbeseitigung. Alleine für sich genommen sind die kein Asset. Aber eben als Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten, Teil des Nutzenpotenzials, was dann den entsprechenden, oder was dann als Aufwand den Erträgen gegenübergestellt wird.
Also das hat man auch in versucht, in Textziffer 8 ja zu sagen, dass man sagt, ist ein Enhancement auf ein Asset. Ja, also und dann kommt es halt darauf an, was ist das Asset, und da haben wir gesagt, das kommt darauf an, wie es bilanziert hat. Manche haben es als Intangible, weil ich habe das Recht zum Abbau. Andere haben es in Property, Plan, Equipment, weil sie auch den Grund und Boden und alles schon Eigentümer des Grund und Bodens sind.
Ich glaube, ich habe es jetzt besser verstanden mit dem Beispiel, es war hilfreich und was Herr Kirsch gesagt hat, aber Herr Kirsch, wenn ich jetzt recht verstanden habe, das, was durch den normalen Produktionsprozess gleich mit durchläuft, ist klar, Expense. Das andere in dem Sinne ist dann Vorlauf, wie auch immer. Aber dann brauche ich doch trotzdem irgendwo eine Definition, was den Unterschied ausmacht. Irgendwie muss ich was definieren, was zwischen diesen beiden Teilen den Unterschied macht. Ja, also ob ich das jetzt Stripping Campaign nenne oder Definition oder was, kann man sicher was verbessern, aber ich brauche eine Abgrenzung.
Ja, okay, also sag mal, die Abgrenzungsfrage ist erstmal, was darf ich überhaupt in die Herstellungskosten mit reinnehmen? Da steht im 16er ein bisschen was dazu drin, was wahrscheinlich für diese Fälle nicht klar genug ist. Generalüberholung, Abraumbeseitigung, ein, zwei andere Geschichten noch, die eigentlich so, ansonsten nicht Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten wären. So, und jetzt bin ich aber in einer Situation, wo ich ähnliche Aufwendungen habe, die ich eigentlich aktivieren müsste, die eigentlich Teil der Herstellungskosten wären, wo es allerdings vom Ablauf her keinen Sinn macht, weil sie auch laufend anfallen. Das ist mein Verständnis von dem Hintergrund dieser Frage. Und da jetzt zu sagen, ab wann kann ich von dieser Regel der Aktivierung eine Ausnahme definieren, da würde ich jetzt nicht an der Stripping-Campaign anfassen, an dem normalen Sachverhalt, sondern ich würde einfach sagen, in dem Moment, wo diese Aufwendungen einigermaßen gleichmäßig im Produktionsprozess anfallen, würde mir reichen. Die Definition müsste ganz klar im 16er drin sein. Wenn man die da so nicht findet, dann soll sie rein, dann kann sie meinetwegen auch Stripping Campaign heißen, keine Ahnung.
Also, darf ich zum Verständnis. Sie sagen grundsätzlich Definition, was sind Anschaffungsnebenkosten oder Herstellungskosten? Alles, was ich aufwenden muss, um daran zu kommen. Und als Ausnahme einfach das, was ich dann in laufender, sozusagen in laufender Art und alles miteinander kombiniere. Also wenn da noch ein paar Steine drin sind, dann oder was, okay, dann ist es halt eben okay. Das, okay. Ja.
Ich denke, das ist auch im Prinzip, was wir in anderen Produktionsprozessen auch haben. Ob ich da nur ein Loch bohren muss, um tief an eine Mine zu kommen, oder ob ich eine Chemieanlage baue und dann irgendwo fange ich mit der Produktion an, dann ist das erstmal nicht so gut, aber da komme ich nicht auf die Idee, dann die Nebenprodukte noch zu aktivieren. Aber bis dahin, im Grunde genommen ist der entscheidende Zeitpunkt die Produktionsaufnahme, den man mehr oder weniger praktikabel definieren kann. Bis dahin wird aktiviert, was man zur Seite räumen muss oder was noch so anfällt. Und dann sind es eben Produktionskosten. Und wenn dann eben da mal weniger, mal mehr von dem Zielprodukt drin ist, dann sind das halt schlechtere oder bessere Produktionskosten. Und dann ist das auch praktikabel und für jeden anwendbar.
Aber dann nochmal, Vorsicht, jetzt mal das Beispiel. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Abraumbeseitigung, die ich praktisch in Vermischung mit dem Beispiel im B habe, das ist ein Punkt. Da würde ich auch sagen, es geht natürlich sofort in Aufwand. A ist aber etwas, dass da beseitige ich Abraum in einer Periode, ohne dass ich schon an B herangekommen bin. Und deswegen würde ich da doch dann vielleicht doch nochmal zur Diskussion stellen und sagen, sollen wir uns nicht eher auf die Reporting Period beziehen und sagen, alles das, was notwendig und hinreichend ist zur Abraumbeseitigung in einer Periode, um eben halt da an B ranzukommen, das geht alles in den Aufwand. Alles andere, das wäre dann C in der ersten Periode, geht nicht in den Aufwand, weil es ist nicht notwendig, noch nicht hinreichend für die Abraumbeseitigung in B, sondern das ist erst für D wichtig. Ja, aber dass man es so ein bisschen über diese...
Ich glaube, dass das Accounting-Modell, ob ich das jetzt über eine zwischenzeitliche Aktivierung und sofort die Aufwandsverrechnung oder Abschreibung definiere oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht das, was hier hinterfragt worden ist. Hinterfragt worden ist die Prämisse, dass ich eine physikalische Zuordnung zwischen Abraum und Zielprodukt habe. Ich habe verstanden, dass gesagt worden ist, es ist wunderbar, wir verstehen auch alles. Nur was machen wir eigentlich mit geologischen Situationen, in denen ich diese Trennung nicht habe?
Herr Dr. Henze, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich sehe Ihren Punkt. Wir haben hinten in der Basis of Conclusion unter anderem gesagt, das gilt nicht für Öl und Natural Gas. Und eine Grund dafür war die Diskussion, die hatten wir auch im IFRIC, es gibt ja in Kanada diese Ölsande zum Beispiel. Ja. Und das ist ja genau Ihr Thema, wo ich gleichzeitig mit Ölabbau auch die Abraumbeseitigung mache. Wir haben gesagt, das ist nicht unser Thema. Sondern wir gehen eher in die andere, und das sind zwei verschiedene Probleme, die wir haben. Das eine ist, da bin ich bei Ihnen, wenn ich praktisch gleichzeitig eine Vermischung habe mit dem, was ich da abbaue und Abraum, dann würde ich sagen, geht es in den Aufwand, aber das ist gar nicht Thema dieses Exposure darauf. Das ist eher in die andere Richtung, wo ich, einen gewissen, klaren Umfang eine Trennung habe zwischen dem, was ich abbaue und der Abraumbeseitigung.
Dann wäre es möglicherweise dann hilfreich, diese Scope-Definition mit in das Papier reinzunehmen und zu sagen, es gilt eigentlich nur unter der Prämisse einer klaren Trennung zwischen Abraum und Ich habe das jetzt mal untechnisch als Zielprodukt oder abbauwürdiges Produkt beschrieben. Denn in der Tat, dann würde es funktionieren. Dann ist es aber auch relativ egal, wie ich den Aufwand definiere. Ob ich den definiere als alles, was in der Periode anfällt, um die Nutzstoffe der Periode zu gewinnen, oder ob ich sage, ich mache es über irgendeine Art von geologischer Zuordnung.
Ja, ich glaube nur, dass die Unterscheidung, weil die geologische Zuordnung, das war das Thema, wo wir gesagt haben, da könnte es Judgment geben. Ich glaube, es wird klarer, und es kommt dann auch zum selben Ergebnis, wenn wir es auf die Periode beziehen und sagen, all das, was ich in der Periode abräumen muss, um an das Erz zu kommen, das ich in dieser Periode abbaue, dann ist die Unterscheidung vielleicht etwas klarer, weil wir hatten ja das Problem der Unterscheidung, genau wie Sie es gerade gesagt haben, der Zuordnung.
Ich habe ein bisschen ein Problem damit, das nach dieser Reporting Period zu unterscheiden. Also wird es in der Periode noch abgebaut oder nicht? Weil ich meine, was ist dann die Reporting Period? Das ist das Quartal dann. Und dann ist es letztlich eine ganz enge Reporting Period, und dann bin ich konzeptionell doch viel besser dran, wenn ich einen Grundsatz habe. Ich aktiviere entweder oder ich nehme sofort den Aufwand.
Und könnte dieser Grundsatz nicht der sein, der in Textziffer 7 von dem Entwurf ausgeführt ist, dass man nämlich zu prüfen hat, ob ein Asset im Sinne des Frameworks vorliegt?
Also ich habe mal ganz einfach, ich würde überhaupt keine Ausnahme machen, ich würde alles aktivieren, weil irgendwo habe ich, ja, ich habe das Erz irgendwo dann da liegen, und bevor ich an das Erz rangekommen bin, habe ich halt die Kosten gehabt, die würde ich auch auf die Mine als solche aktivieren. Ich würde auch, oder ich sehe mittlerweile nicht mehr die Notwendigkeit, warum ich dann da so eine Ausnahme mache und sage, du darfst aber in die G&V gehen. Wobei ich, nochmal, und da habe ich vielleicht ein anderes Verständnis, auch von dem Beispiel her, ich diskutiere nur über die Kosten, um hier ranzukommen, weil ich höre immer Abraumbeseitigung. Das ist für mich was ganz anderes. Das ist die Commissioning-Kost, da haben wir ganz andere Regeln. Es geht doch nur um ranzukommen.
Ja. Das mit dem Grundmodell ist aber auch definiert, wie das ja anderweitig definierte Accounting-Modell, Decommissioning bzw. Asset Retirement damit reingreifen würde. Das ist automatisch, das brauche ich nicht mehr zu klären. Nee, wenn ich weiß, mit jeder Tonne Abraum, die ich fördere, habe ich direkte Förderkosten von 1.000. Und ich weiß, ich habe in 30 Jahren Decommissioning oder Remediation oder wie auch immer das heißt, von Barwert ebenfalls 1.000. Dann habe ich halt 2.000 pro Tonne. Das ist relativ einfach, die ich dann auch aktiviere, klar.
Das sage ich ja genau. Die aktiviere. Für mich ist die Vorstellung, dieser Abraum liegt dann erstmal auf der Halde. Und nachdem ich das Erz rausgeräumt habe, genutzt habe, muss ich wieder alles auffüllen. Das sind dann Decommissioning-Kosten. Worüber wir hier reden, ist nur das, um ranzukommen. Und da muss ich sagen, da würde ich grundsätzlich sagen, so die Kosten, die ich da habe, ist praktisch Erhöhung der Inventur, Herstellungskosten. Ja. Und da habe ich halt eben höhere Inventur, und wenn sie abgeht, dann habe ich halt eben Cost of Sales.
So einfach können wir es nicht machen, aber ich stelle es mal Folgendes zum Wort. Nein, wir können es deswegen nicht so einfach machen, weil es kann nicht in die Inventories gehen, weil wir dann eben halt eine solche Ungleichverteilung hätten. Wir würden dann, nehmen wir an, die Kosten A und C, die Abraumbeseitigung, entstehen ja in der ersten Periode. Und was man ja nicht will, ist, das alles zu aktivieren auf die Inventories B der ersten Periode, weil man dann eben halt teilweise Abraumbeseitigungskosten, die eigentlich für D anfallen, auf B aktiviert. Und das will man nicht. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ich würde aber trotzdem nochmal den Vorschlag, den wir ganz am Anfang waren, vielleicht ist das tatsächlich die beste Lösung, nochmal eingehen. Björn, du hattest sie, glaube ich, auch nochmal gerade gebracht, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir gesagt haben, lasst uns doch bitte diese Unterscheidung nicht machen, sondern lasst uns die allgemeine Definition reinnehmen und sagen, wenn ein Asset da ist, dann ist es zu aktivieren. Und wenn halt in derselben Periode das, wofür ich dieses Asset angesetzt habe, nämlich die Inventories, abgebaut werden, dann ist dieses Asset abzuschreiben, die Sachen sind dann auf diese Inventory, für die diese Periode gilt, zu berechnen. Und dann brauchen wir nicht dann würden zum Beispiel die A, Kosten A, fallen in derselben Periode an, würden aber in derselben Periode auch wieder, damit hätten wir es eigentlich erreicht, was hier auch drin steht, den Aufwand genommen, erstmal aktiviert bei den Inventories. Genau, und dann braucht man diese Unterscheidung zwischen Stripping-Campaign und Routine, braucht man nicht mehr.
Und damit ist das dann auch ganz logisch, dass die C-Kosten gehören zur Herstellung von D.
Ja. Und die würden dann erstmal aktiviert und dann im nächsten Jahr auf die Inventories geschrieben. Dann hätten wir ein Modell und müssten diese Unterscheidung nicht mehr machen. Vielleicht ist das die... Okay, dann würde ich sagen, machen wir das. Aber das, was gerade nochmal auch diskutiert wurde, das sollten wir auch nochmal klarstellen, dass man nochmal klar macht, dass eben solche Fälle wie Ölsande und so weiter eben halt, wo, sagen wir mal, Abraum, Waste Removal Cost gleichzeitig immer anfallen mit dem Abbau, also wo die miteinander verbunden sind, dass das nicht Thema des Standards ist, der Interpretation. Ja?
Zu den Fragen 2, 3 und 4 hatte ich in der letzten Sitzung verstanden, dass Sie da keine Hinweise geben wollen. Und es wurden dann zwei darüber hinausgehende Anmerkungen gemacht. Die erste ist die, dass in der Textziffer 19 eine missverständliche Ausführung darin bestehen könnte, dass man die Einheit, die zu betrachten ist für ein mögliches Impairment, dass das diese Stripping-Campaign ist, wobei wir diesen oder Sie den Begriff ja gerade abgelehnt haben. Aber trotzdem, es wird fälschlich der Eindruck erweckt, dass auf diese Campaign der Impairment-Test vorzunehmen ist, was eben mit IR36 nicht in Einklang zu bringen ist, weil da möglicherweise auf eine größere Cash-Generating-Unit abzustellen ist. Gibt es dazu Anmerkungen? Auf der Seite 5 der erste...
Einschränkung gemacht, also ist zutreffend. Wir gehen weiterhin auf CGU-Ebene vor, aber es könnte auch sein, dass das eine integrierte Einheit ist, die independent ist. Also wir können nicht das apodiktisch sagen, sondern je nachdem.
Wir müssen da nur, da haben Sie auch darauf hingewiesen, Herr Kleinmanns, in 2 und 3 natürlich schon sagen, wenn wir in Q1 die Unterscheidungstypen-Campaign anderes abgelehnt haben, müssen wir natürlich auch darauf eingehen und sagen, wir sind dafür, dass eine Allokation über die Units of Production Method erfolgt, aber eben halt nach den allgemeinen Regeln des aktivierten Vermögensgegenstandes, wie wir in Q1 beschrieben haben. Das gilt dann nicht mehr für eine Stripping-Campaign, weil die gibt es ja nicht mehr nach unserem Vorschlag. Also da müssen wir nur darauf hinweisen, die Allokation finden wir in Ordnung, aber die ist eben halt auf das allgemeine Modell anzuwenden, das wir in Q1 vorgestellt haben. Dass wir da nochmal drauf.
Das wäre sonst verwirrend, wenn man da wieder den Terminus Stripping-Campaign verwendet. Okay. Dann der letzte Hinweis, der bezieht sich auf die Verwendung des Wörtchens Erz. Das könnte möglicherweise als zu eng ausgelegt werden. Haben Sie dazu irgendwelche Anmerkungen? Das ist der.
Vielleicht kann man da ja unsere Anmerkungen zu den Ölsanden und so direkt mit reinbringen und sagen, bitte nochmal den Scope klarer darstellen. Unter anderem ist Erz zu eng gefasst. Andererseits bitte klar machen, dass diese vermengten Öle, Sande, Gase, wie auch immer, da nicht drunter fallen.
Auch das Beispiel so schön erklärt hast, weil ich nicht so im Kopf hatte. Es gilt eigentlich nur für die, wo ich so graben muss. Ja, nicht Uran, Minen, die sicherlich nicht sehr sicher sind. Ja. So sehe aus manchen Beschreibungen, wo das so geht. Und in ein paar anderen Ländern, dann gilt das eigentlich nicht mehr. Muss das alles. Das ist eine ziemliche Einschränkung nach der Technik hier.
Dann muss ich zu der Anmerkung die Frage stellen, den letzten Hinweis, der sich im Moment auf Seite 3 findet, wo genau auf diese Specific Section of the Ore abgestellt wird, mögen Sie den beibehalten oder fällt der dann weg, wenn wir die neue Formulierung versuchen zu finden?
In unserer Diskussion nach unserem Modell jetzt, ja, dem ich zustimme, ist eigentlich nur dann, wenn es so gebaut wird, auch mit Reporting Period, wie es hier in dem Beispiel ist. Und bei einer anderen, ich sage jetzt mal Anbohrungstechnik, wo das nicht so ist, ist es halt eben anders. Aber unser Grundsatz, finde ich, ist in Ordnung. Der stimmt trotzdem, und das finde ich auch ein gewisser Vorteil, da brauche ich nicht über Campaign nachdenken, sondern ist in meinem Tunnelmodell, also vertikale Tunnel, ist halt alles zu aktivieren.
Ja gut, es könnte auch eine Goldmine sein, wo ich einen Stollen grabe und mit jedem Meter...
Ja gut, aber das ist ja das
gebaut. Ja, klar.
Aber... Gibt es sonst Anmerkungen, die bei der Überarbeitung dieser Stellungnahme noch zu bedenken sind? Dann glaube ich, Herr Flatt, habe ich ausreichend Hinweise, Änderungen vorzunehmen.
Wunderbar. Gut, damit hätten wir dann auch Top 6.
Bitte, geht ja nochmal im Umlaufverfahren dann? Weil es gibt ja doch einige Änderungen dann, ne?
Ja, genau. Wann müssen wir einreichen? Einreichungsfrist ist... Das heißt, okay, dann müssten wir da nochmal im Umlaufverfahren laufen.